Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Ja, Carsten, jetzt muss ich sagen, grüß dich, was wir sonst nicht sagen, weil wir uns schon vorher gesehen haben. Aber es ist für uns beide, du hast es schon mal mit Sebastian zu mir erlebt, eine Premiere. Wir nehmen nicht zusammen auf, sondern remote, wie es heutzutage so schön heißt. Ein Wort, das wir auch 2020 erst gelernt haben. Ich bin schon 2021 im Gedanken.
Ja, das Jahr ist ja auch fast vorbei. Es ist Podcast-Zeit und aufgrund der Corona-Pandemie, der steigenden Zahlen, sind wir wieder digital geworden. So wie ich es tatsächlich auch beim ersten Lockdown mit Sebastian Hochreiner immer gemacht habe. Es gibt ja für sowas inzwischen wirklich gute Programme und wir werden trotzdem über Borussia reden im Podcast. Also Yannick Sorgatz und Carsten Kellermann. Ja, wir haben eine Menge zu bereden. Von daher wollen wir auch gleich mal einsteigen ins Thema und blicken zurück auf ein extrem aufregendes Jahr, muss man so sagen, mit allem drum und dran. Aber schauen wir erstmal auf das, was ganz aktuell passiert ist. Denn Borussia hat ja in den vergangenen Tagen für mächtig Schlagzeilen gesorgt, Yannick, oder?
Ja, ich würde sagen, Borussia hat uns einiges an Arbeit beschert. Aber dafür sind wir da und dafür ist Borussia auch da. Ja. Wir wollen mit dem erfreulicheren Teil davon anfangen. Das sind einige Vertragsverlängerungen. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Aber ich würde sagen, wenn wir die beiden Unterschriften von den Geschäftsführern Stefan Schippers und Max Eberl etwas höher noch einordnen als die ein paar Spieler geleistet haben, dann liegen wir schon ganz richtig. Also beide, der Sport- und der Finanzchef oder der Finanz- und der Sportchef, ich glaube, ich habe zuerst Schippers gesagt, haben verlängert bis 2026. Und da kann man ja fast überlegen, ob man das schon Rentenvertrag nennt. Max Eberl ist 47, Stefan Schippers ist 53. Sie haben noch einige Jahre bis zum Eintritt ins Rentenalter, aber das ist schon ein Statement oder, wie es heutzutage auch heißt, Commitment.
Ja, genau. Also so sagen es die Borussen dann auch. Sie haben sich committed darauf, langfristig zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das setzt dann einfach das fort, was bei Borussia Mönchengladbach gute Tradition ist, nämlich Kontinuität. Beide Schippers wie Eberl sind seit 1999 im Verein. Beide haben, seit Max Eberl 2008 Sportdirektor geworden ist, extrem viel dazu beigetragen, dass Borussia zum einen großen sportlichen wie wirtschaftlichen Erfolg hatte, zum anderen aber auch ein ganz, ganz klar definiertes Image hat. Und das ist für mich nach wie vor, wir haben es ja auch schon öfter bei uns in der Zeitung geschrieben, auch in Podcasts darüber geredet, das ist für mich einfach das, was Borussia Mönchengladbach ausmacht. Es gibt ein klar definiertes Image, man weiß, es gibt sportlich die Fohlenphilosophie und wirtschaftlich ganz klar, man muss mit dem Einkommen auskommen. Das alte Mantra von Helmut Grashoff, das Stefan Schippers übernommen hat. Ja, beide, Schippers wie Eberl, stehen also das für das, was Borussia Mönchengladbach heute ist.
Und es gibt ja diesen Satz, den die Borussen auch mantraartig wiederholen, dass man nicht vergessen darf, wo man herkommt. Das bezieht sich immer auf die Zeit so kurz vor der Relegation. Aber wenn du das Jahr 1999 erwähnst, dann haben die beiden ja noch eine Zeit erlebt, die diesen Satz noch mehr erfordert. Denn 2010, als man dann sportlich nicht in der Spur war, war der Verein ja finanziell, infrastrukturell schon deutlich besser aufgestellt. Aber erinnern wir uns an die Jahrtausendwende, da ging es ja fast in kompletter, nämlich finanzieller Hinsicht mit Borussia den Bach runter. Nicht nur der erste Abstieg, sondern der Verein, ja, hatte viele, viele Schulden, wollte den Stadionneubau stemmen. Das ist ihm dann 2004 gelungen und es dauerte anschließend aber noch einige Jahre, bis auch, ich sag mal, die sportlichen Leistungen zu dem passten, was da baulich hingesetzt wurde in Mönchengladbach. Ja, ein langer Weg. Du hast ihn interessanterweise, wie die beiden auch, seit 1999, also damals sind sie in wichtige Positionen im Verein gekommen. Stefan Schippers, Erstleiter der Geschäftsstelle, Max Eberl, Profi. Und du hast 1999 auch angefangen als Borussia-Reporter bei der Rheinischen Post.
Genau, am 1. August 1999. Und mein erstes Spiel war, passte eigentlich ein bisschen zur Zeit, war das Pokal aus beim SC Verl. Damals im Elfmeterschießen, war natürlich gleich total enttäuschend. Gladbach war zudem frischer Zweitligist und stand plötzlich kurz nach Saisonbeginn, nach einigen Spieltagen, auf Platz 18 der zweiten Liga. Und wenn man sich überlegt, was seitdem passiert ist, dass Borussia Mönchengladbach jetzt zu den 16 besten Mannschaften Europas zählt, am Ende des Jahres 2020 durch die Teilnahme Achtelfinale der Champions League, Das ist schon eine unglaubliche Geschichte, die sich da entwickelt hat. Wird ja auch allenthalben nicht nur bei uns in der Rheinischen Post, sondern auch in ganz vielen anderen Medien und von Kollegen und auch anderen Clubs absolut gewürdigt. Insbesondere natürlich die Zeit seit 2008, als Max Eberl als sportlicher Leiter übernommen hat und dann natürlich mit ganz vielen richtigen Entscheidungen dafür gesorgt hat, dass Gladbach vom damals, muss man es so sagen, ständigen Sorgenkind zum inzwischen dreimaligen Champions-League-Teilnehmer geworden ist.
Und zum, wie du gesagt hast, erstmaligen Achtelfinalisten. Boah, dieses Jahr 2020, wir haben jetzt gerade schon angefangen, hier Sachen seit 99 Revue passieren zu lassen. Ist ja bei Borussia tatsächlich so, dass viele Dinge, die passieren, irgendwie auch stringent sind, dass sie einer klaren Linie folgen. Erinnern wir uns an die Pressekonferenz, die Max Eberl und Stefan Schippers gegeben haben. Da war einfach, ich weiß nicht wie oft, von einem Weg die Rede, den man da geht, der auch noch lange nicht zu Ende ist. Was mir noch ein bisschen fehlte, war so konkret, was man vorhat auf dem Weg in nächster Zeit. Aber ich habe es einfach auch so verstanden, dass man genau das jetzt in Kürze oder mittelfristig halt evaluiert und dann ja, sieht, dass man sich auch, sag ich mal, ganz konkret für die Zukunft aufstellt. Und diese Unterschriften, die sind einfach die Basis dafür. Aber wir wissen, Max Eberl hat ja auch eine große Aufgabe in den nächsten Wochen und Monaten.
Definitiv. Und da geht es natürlich um die Zukunft des Vereins. Das war ja dann auch das Thema. Im Moment fällt es, glaube ich, so ein bisschen schwer, konkrete Zukunftspläne zu machen. Denn es ist nach wie vor eine Corona-Pandemie, die natürlich Einwirkungen oder Auswirkungen auf den Fußball hat. Stefan Schippers hat bei uns im Interview auch ausführlich darüber gesprochen. In zwei Teilen, am 24. Läuft der zweite Teil. Und Stefan Schippers hat ganz klar gesagt, es ist einfach im Moment schwer zu planen. Max Eberl hat das auch nochmal gesagt. Aber seine größte Aufgabe wird es natürlich sein, diese Geschichte um Trainer Marco Rose zu klären, der sich nach wie vor nicht klar geäußert hat, wie es bei ihm weitergehen wird. Natürlich, er hat einen Vertrag, der bis 2022 datiert ist. Doch wer die Fußballbranche kennt, weiß, dass Verträge nicht immer so heiß gegessen werden, wie sie gekocht sind oder umgekehrt. Und Marco Rose ist bei Borussia Dortmund im Gespräch. Marco Rose soll auch schon, das wird gesagt, von diversen Kollegen in und um Dortmund und was auch sonst so zu hören ist, soll auch da wirklich nicht ganz abgeneigt sein, was Borussia Dortmund angeht. Aber Fakt ist, im Moment ist er eben noch Trainer von Borussia Mönchengladbach und Max Eberl wird, nachdem er seinen Sabbatmonat im Januar, den er angekündigt hat, genommen hat, mit Sicherheit versuchen, den Vertrag mit Marco Rose zu verlängern und den Trainer, für den er sich mächtig ins Zeug gelegt hat 2019, für den er viel auf sich genommen hat, für den er viel im Verein verändert hat, auch zu halten.
Beide haben ja über das Thema schon viel geredet, auch schon bevor Lucien Favre in Dortmund entlassen wurde. Ich weiß gar nicht, wann genau diese erste Berichterstattung mit eben diesen Gerüchten, dass der BVB Marco Rose auf der Liste hat, wann das rausgekommen ist. Aber es ist natürlich jetzt seit der Entlassung von Lucien Favre deutlich heißer, das Thema. Und Rose und Eberl sagen beide mal, wir haben doch eigentlich alles gesagt. So ist mein Empfinden irgendwie. Aber du hast es schon angesprochen, man hat ja so ein Gefühl, man kennt die Branche, man kann gewisse Codes in den Aussagen auch lesen und es ist manchmal auch eben interessant, was eben nicht gesagt wird. Und ich fand dahingehend auch den Satz von Max Eberl vielsagend und wichtig, dass er meinte, naja, wir sind in einer Situation, dass wir jetzt auch bald mal Klarheit brauchen. Und ich finde, das sagt ja eigentlich alles. Wer braucht Klarheit, wenn er keine hat? Wer braucht Klarheit, wenn er sie hätte? Und es ist eben der Status quo, dass es diese Klarheit nicht so gibt, wie nach außen zumindest getan wird. Ich denke, da können wir uns einig sein.
Definitiv. Also ich glaube, es wäre Stand jetzt, um mal dieses schöne Fußballerwort zu nutzen, keine totale Sensation, wenn Marco Rose am Ende dieser Saison nicht mehr oder in der neuen Saison nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach sein würde, sondern bei Borussia Dortmund in Gladbach dann ein anderer Trainer das Ruder übernehmen würde. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Max Eberl noch kämpfen will. Wir beide wissen natürlich nicht, wie weit es schon Gespräche mit Borussia Dortmund und Marco Rose, mit Aki Watzke und Marco Rose gegeben hat, wie es dann am Ende laufen wird. Aber definitiv wird es den Gladbacher Borussen dran gelegen sein, das Thema möglichst schnell auch in Ruhe zu bekommen. Und das kann ja nur dadurch passieren, dass einfach klar gesagt wird, ja, ich bleibe in Gladbach oder ja, ich gehe zu Borussia Dortmund von Seiten Marco Roses, weil irgendwann kann das natürlich in so einer Saison und dann auch gerade, wenn es hart auf hart kommt, mal doch eine Mannschaft auch ein bisschen in Unruhe bringen. Und ich glaube, das ist das, was Max Eberl gemeint hat, dass es irgendwann Klarheit geben muss. Abgesehen davon muss er ja auch irgendwann, wenn dann Marco Rose sich gegen Gladbach entscheidet, mal überlegen, wer der Nachfolger werden könnte.
Ich bin mir sicher, dass er das auch schon tut, dass man das generell tut auch, also dass er das schon vor einem Jahr getan hat, als Marco Rose gerade erst da war, weil man ja immer überlegen muss, wenn der eine Zyklus endet, wie könnte der neue beginnen und weitergehen. Ja, ich würde sagen, eigentlich ist es ganz banal. Solange die magischen Worte von einer Seite nicht gefallen sind, entweder dass Marco Rose sagt, ich bin auf jeden Fall 2021, 2022 noch Trainer von Borussia Mönchengladbach, oder er sagt, er geht woanders hin, ist das Thema nun einmal nicht tot, da lässt sich auch nicht drum herum reden, das kann alle auch noch so sehr nerven. Und wir wissen, genau das ist das Thema, das die Fans draußen auch beschäftigt, solange diese Sätze nicht gefallen sind. Und da müssen letztendlich die Verantwortlichen auch mit leben und umgehen. Ich glaube auch, dass sie das tun, nur ja, solange man diese Aussagen nicht treffen kann, ist es halt so. Also was sollen wir machen? Wir können nichts machen, jemand anders kann was machen, wir können und müssen der Dinge harren und es wird irgendwann eine Entscheidung geben.
Definitiv. Eine alte, einzige Alternative zu dem Ja- oder Nein-Wort von Marco Rose wäre, dass Borussia Dortmund einen langfristigen Trainervertrag ausstellt, für wen auch immer. Und da steht nicht der Name Marco Rose drauf, weil dann wäre es schon sehr seltsam, wenn dann im Sommer Marco Rose da Trainer werden würde. Also die beiden Möglichkeiten gibt es. Das Thema wird weit mehr als ein Tuschelthema sein. Und genau so lange, bis irgendwo Klarheit herrscht, wer in Dortmund Trainer wird, wird es uns auch beschäftigen. Ich meine, am Ende ist es ja das, was die Leute auch wirklich dazu bringt, unsere Geschichten zu lesen. Man kann das ja inzwischen anhand der Klickzahlen bei den online gestellten Texten sehen. Das sind die wirklich die Themen, wie oftmals Transferthemen, die Fans auch bewegen, weil sie natürlich an der Zukunft ihres Vereins interessiert sind. Und darum, und das hast du ja gleich am Anfang gesagt, darum ist auch extrem wichtig, dass Max Eberl und Stefan Schippers verlängert haben, denn sie sind die, die diesen roten Faden in der Hand halten und ein Umfeld geschaffen haben, in dem verschiedene Trainer wunderbar funktionieren können. Das haben wir in den vergangenen Jahren gesehen. Borussia ist seit Jahren immer einstellig gewesen, hat viel Europa gespielt, hat tolle Spiele gemacht, tollen Fußball gespielt und unterschiedlichster Art und Weise. Deswegen, wir schauen mal, was kommt. Aber wie gesagt, durch diese beiden Vertragsverlängerungen hat der Verein auf jeden Fall definitiv schon mal eine Teilantwort auf die Trainerfrage gegeben.
Genau, und ich fand den Satz von Stefan Schippers in unserem Interview, dass er gesagt hat, Borussia Mönchengladbach ist nie von einer Person oder ist nicht von einer Person abhängig, auch sehr wichtig. Und wenn es nun einmal ein oder zwei Personen gibt, von denen Borussia Mönchengladbach am abhängigsten ist, dann sind das wahrscheinlich Max Eberl und Stefan Schippers, so muss man es ja sagen. Das sind die beiden strategischen Köpfe dieses Vereins, der modernen Borussia im 21. Jahrhundert und der erfolgreichen Borussia im 21. Jahrhundert. Das kann man ja sagen. Also es hat in dieser Zeit seit 2011 jetzt viele verschiedene Trainer gegeben, aber nur einen Geschäftsführer Finanzen und nur einen Sportdirektor, einen Sportchef. Das sind diese beiden und deswegen war das eine enorm wichtige Nachricht für Borussia am Sonntag, als das rauskam.
Definitiv. Vorher gab es schon zwei weitere Vertragsverlängerungen. Lars Stindl, der Mannschaftskapitän, wird weiter Borussia bleiben und auch Toni Janschke, der sogar, das war schon deutlich rauszuhören, über seine Karriere hinaus. Klar, so ein wie Toni Janschke, der Kassenwart, ist in der Kabine der Borussen. Den kann man sich natürlich aufgrund seines Auftretens, aufgrund seiner Interessen, er ist ja in Sachen Immobilien unterwegs, also auch ein Geschäftsmann, durchaus vorstellen, dass er später mal in irgendwelchen Managementaufgaben dann tätig ist. Und ja klar, Lars Stindl, ganz wichtiger Spieler, wir werden gleich nochmal ausführlicher über ihn reden. Also da auch ein klares Zeichen gesetzt in der Mannschaft, wie es da weitergehen soll. Man hat gerade mit Stindl einen Kopf verlängert und auch Toni Janschke, der zwar nicht mehr ganz so regelmäßig spielt, aber ich glaube nach wie vor in der Kabine einer der Meinungsführer ist. Also zwei Leute, die diese Mannschaft mitgetragen haben in den vergangenen Jahren und sie weiterhin tragen. Wichtige Personalien dann auch da geklärt.
Es ist sehr wichtig, dass es analog zu den Führungskräften auch im Kader Spieler gibt, bei denen man weiß, eigentlich egal was passiert, egal was an irgendwelchen Gerüchten, die kursieren, dran ist, die sind, wenn beispielsweise der nächste Sommer vorbei ist, immer noch da. Ich habe es im Kommentar so genannt, dass eben diese ewigen Borussen sehr wichtig sind für einen Club, dass man nicht nur diese Perspektivspieler hat, diese Spieler mit großem Wiederverkaufswert, sondern dass man auch, dazu gehört auch ein Christoph Kramer, wir wissen noch nicht, ob ein Matthias Ginter dazu gehört, vielleicht eher nicht. Also Spieler, die ihr Potenzial bei diesem Verein voll ausreizen, für die, gar nicht negativ gemeint, das Ende der Fahnenstange eben bei Borussia Mönchengladbach erreicht ist, die ihren absoluten Zenit bei Borussia erreichen und halt nicht ganz banal weggekauft werden von einem anderen Verein. Und da gibt es eben ein Gerüst, Jan Sommer gehört inzwischen auch dazu im Tor, ein Christoph Kramer, Lars Stindl, Toni Janschke und Patrick Herrmann dann als zwei Figuren, die eher jetzt nicht mehr sportlich in der ersten Reihe sind, aber enorm wichtig. Ja, deswegen auch das wichtige Entscheidungen. Und ich würde sagen, damit schließen wir das Kapitel wichtige Vertragsverlängerungen in der vergangenen Woche und widmen uns dem anderen Riesenthema. Auch das können wir festmachen an Leserinteresse. Es ist die Spuckattacke von Markus Thuram.
Ja, ein für Borussia weitgehend einmaliger Vorgang, was da passiert ist. Also ja, selbst also ein paar Tage später guckt man auf die ganze Sache ja wirklich noch mit höchstem Staunen, dass gerade dieser Markus Thuram, der bis jetzt eigentlich so viele tolle Bilder produziert hat, mit seinem Fahnenjubel, mit seinem Kniefall gegen den Rassismus im Spiel gegen Union Berlin, dass ausgerechnet dem dieses Ding passiert, dass der jemanden da anspuckt. Ich meine, das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, da angespuckt zu werden. Und dass das ja natürlich im Affekt passiert ist, ist klar. Also ich glaube nicht, dass er jetzt tagelang rumgelaufen ist und sich gedacht hat, ich will jetzt da den Hoffenheimer Kollegen anspucken. Aber da muss man sich natürlich unter Kontrolle haben. Katastrophale Aussetzer, das hat Marco Rose, wie ich finde, auch wirklich klasse aufgearbeitet. Schon in der Pressekonferenz direkt nach dem Spiel hat sich bei Hoffenheim entschuldigt, weil bei seinem Kollegen Sebastian Hoeneß, der die Entschuldigung auch angenommen hat, hat dann ganz klar auch gesagt, ist nicht zu entschuldigen. Es war ein absoluter Aussetzer von Markus Thuram. Er wird auch dann die entsprechenden Konsequenzen tragen. Am besten wäre es dann bei dieser Aussage geblieben. Rosa hat es perfekt auf den Punkt gebracht, finde ich. Es gab ja später von Thuram und Max Eberl noch etwas Erklärungsversuche, die dann eher etwas unglücklich wirkten. Aber insgesamt muss man einfach sagen, das, was da passiert ist, wirft natürlich kein gutes Licht auf Borussia Mönchengladbach und speziell auch nicht auf Markus Thuram.
Ja, man muss jetzt auch in diesen Erklärungen gar nicht so jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber ich sag mal, die Phrasen, ne, ohne Absicht oder wie es dann auf Englisch bei Thuram hieß, accidentally, also aus Versehen, ja, die haben ein bisschen irritiert, weil es einfach nicht zu dem passte, was man da gesehen hat und man auch nicht genau weiß, wie das funktionieren soll, versehentlich zu spucken, außer es wäre dann einfach feuchte Aussprache und ich meine, das geben die Bilder ja nun mal nicht her und wenn es so gewesen wäre, hätte Thuram sich ja sofort entschuldigen können und auch noch direkt ein Statement nach dem Spiel, aber es dauerte halt die paar Stunden, weil man genau gemerkt hat, wow, das war jetzt ein krasses Ereignis. Marco Rose hat viel davon, muss man sagen, ein super Statement, hat viel davon eingefangen, aber ja, jetzt hat er diese Sperre, er muss viel, viel Geld bezahlen, ein Monatsgehalt plus 40.000 Euro Strafe, zu der ihn der DFB verdonnert hat. Und egal, du hast es angesprochen, was für Bilder er produziert hat bisher, was für ein toller Typ und Fußballer er ist, es wird leider, muss man sagen, so sein, dass das auch hängen bleiben wird. Also ich denke an Zinedine Zidane, der einer der größten Fußballer der Geschichte ist. Es gibt kein Zidane-Porträt oder kein Stück über seine Karriere und den Typen Zidane, das ohne diesen Kopfstoß gegen Marco Materazzi auskommt. Das ist nun mal so. Ja, aber wenn er dann die Sperre abgesessen hat im Januar, kann Markus Thuram natürlich wieder voll daran arbeiten, eben auch diese positiven Geschichten zu schreiben. Und das Potenzial hat er nun mal. Die Chance hat er verdient, das tun zu dürfen. Und ich bin sehr gespannt, wie er das tun wird.
Ja, also wir haben eine Kolumne vom Winfried Schäfer, dem Ex-Borussen, und der hat sich auch kurz zu Markus Thuram geäußert. Er hat gesagt, er wird in den nächsten Spielen durch die Hölle gehen. Das wird ihm richtig nachhängen. Aber da muss er halt auch durch. Er hat dieses Ding gelappt und er muss jetzt damit umgehen. Und er muss jetzt professionell sein und weiterspielen. Das ist ganz klar. Natürlich, du hast es schon gesagt, man muss irgendwann dann auch mal drüber wegkommen. Also nochmal, das ist wirklich das unterste der Fahnenstange, was man sich vorstellen kann. Aber ich glaube, man muss, und das haben wir ja auch im Kommentar genauso geschrieben, man muss jetzt auch aufpassen, dass man da nicht überdreht. Das ist natürlich im Moment so, die ganze Gesellschaft, gerade in den sozialen Netzwerken wurden dann unfassbare Dinge auch gefordert, wo man sich dann auch denkt, Leute, also ja, es ist absoluter Mist, was der Junge da gemacht hat, aber bitteschön. Also ich weiß es nicht. Also man kann sich dann schon vorstellen, wie Hexenjagden im Mittelalter ausgesehen haben. Und da muss ich dann auch sagen, sollten sich genau die Leute, die dann einen Markus Thüram zu Recht für seine Sache kritisieren, für das, was er getan hat, aber dann da tatsächlich, was die Bestrafungsvorschläge und überhaupt angeht. Es ist sicherlich Geschmackssache, aber ich finde, dass da einfach oftmals überdreht wird in solchen Fällen. Das ist auch kein Einzelfall, was das angeht. Also von daher, auch da hat diese Geschichte doch für viel Wirbel gesorgt, hat auch viel entlarvt, was möglicherweise dann an Überdrehungen in unserer Gesellschaft generell drin ist. Und ja, ich glaube, man muss mit diesen Dingen dann irgendwie einfach leben. Und was wirklich hängen bleibt, ist, Markus Thuram hat der Mannschaft geschadet. Das Spiel gegen Hoffenheim ging verloren, nachdem er raus war. Er wird wichtige Spiele verpassen. Das ist ja auch eine Sache. Er wird die ganzen Spiele fehlen gegen Bayern, gegen Dortmund. Und so ein Spieler wie ihn kann Marco Rose nicht einfach ersetzen, weil Markus Thuram halt ein Unterschiedsspieler ist. Thuram wird leiden, wenn er auf der Tribüne, auf der Bank vor dem Fernseher sitzt. Die Borussen werden ihn vermissen und schmerzlich vermissen möglicherweise. Also die ganze sportliche Tragweite der Geschichte, die wird sich ja noch erweisen in der näheren Zukunft. Und wie gesagt, dieses verlorene Spiel gegen Hoffenheim, man geht dann einfach mit einem ganz miesen Gefühl aus diesem Jahr heraus, was die Bundesliga angeht.
Ergebnismäßig auch, das ist ja auch eine rote Karte gewesen, was ja nicht für jede rote Karte gilt, die einfach sportliche Folgen auch hatte. Also wenn dann der Mitspieler schon sagt, das sei der sportliche Genickbruch gewesen oder wie ein Genickbruch, es fiel danach dann das 1:2 und ja, es war ja eine Szene, wo dann auch jeder, der mitbekommen hatte, was passiert war, direkt fassungslos gewesen ist. Und ja, dann gab es auch noch die 1:2 Niederlage gegen Hoffenheim, die wollen wir jetzt nicht mehr in alle Richtungen wenden und analysieren, sondern wir wollen etwas rückblickender, zusammenfassender werden. Gar nicht mal viel mit jetzt kurz nur Zahlen und Borussia-Bilanzen, sondern wir wollen ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, jetzt im nächsten Blog in Momenten. Wir haben uns 5 Momente ausgesucht, von denen wir sagen, da wird man sich auch noch in einiger Zeit dran erinnern. Die haben zum Teil auch Geschichte geschrieben. Wir werden danach auch noch unsere Top 5 Borussen des Jahres küren, was einfach auch die sportlichen Leistungen angeht. Das werden wir auch ranken von 5 bis 1. Aber ja, lass uns mal mit den Momenten beginnen. Wir haben sie notiert und schlag doch mal vor, mit welchen du anfangen möchtest.
Also ich würde tatsächlich mit dem Schlusspfiff des Spiels gegen Hertha BSC anfangen, weil es auch chronologisch dann einfach kommt und weil es einfach der Punkt war, an dem Borussia Mönchengladbach die Champions League in der Tasche hatte. Und wir werden ja gleich auch noch über die Corona-Krise im Zusammenhang mit Borussia sprechen. Aber da war einfach klar, dass, und das hat Stefan Schippers auch bei uns im Interview gesagt, dass es einfach eminent wichtig war, sportlich natürlich, aber vor allem auch finanziell, weil man so die größten Schäden, die Corona dann im Nachhinein angerichtet hat, lindern konnte. Hertha BSC vorher Leverkusen geschlagen, damit das Tor zur Champions League für Gladbach aufgestoßen. Gladbach hat dann im letzten Spiel Hertha geschlagen, ist dann zum dritten Mal nach 2015 und 16 in die Champions League, in die Königsklasse eingezogen. Und ich glaube, dieser Moment, dieser Abpfiff, wir erinnern uns, Marco Rose sitzt nach dem Spiel mit einer Flasche Bier total entspannt auf der Trainerbank. Und ich glaube, dieser Moment, da ist einfach alles von ihm, von der Mannschaft, vom Club abgefallen, zu sagen, ja, wir haben diesen Riesenschritt gemacht und wir wissen, es ist Corona-Krise, wir werden verdammt viel Geld verlieren, 50 Millionen Euro waren es dann insgesamt, hat Stefan Schippers im Interview gesagt, und wir verdienen das Geld und wir haben diese sportliche Chance. Für mich einer der tollsten Momente des Jahres, auf jeden Fall.
Ja, und vielleicht dieses Bild von Marco Rose auf der Bank, an einem Bier nippend, eines der Bilder des Jahres. Auch einer der lässigsten Momente des Jahres. Er hat ja auch mal gesagt, Borussia, lässiger Club und so. Das hat er da in dem Moment verkörpert. So ein bisschen das ja, Gladbacher Pendant in diesem Jahr zum Spaziergang von Franz Beckenbauer über den Rasen in Rom. Marco Rose auf der Bank, Bier trinkend.
Ja, der Franz Beckenbauer von Gladbach. Marco Rose, er wird gern hören.
Ehrlich. Ja, genau, der Kaiser Rose.
Der Kaiser von Gladbach.
Ja, das war dann sportlich auch noch gar nicht mal es war nicht der absolute Höhepunkt, weil Borussia die Champions League erreicht hat. Klar, es war die Basis dafür, noch mehr zu erreichen. Und das hat Borussia in der Champions League getan. Man hat nämlich erstmals das Achtelfinale erreicht, erstmals seit 77, 78 unter den besten 16 Mannschaften Europas. Diesem Format Champions League hat man sich ja, viele, viele Jahre völlig entsagt. Ja, und dieses Jahr wirklich der große Durchbruch. 8 Punkte geholt in der Gruppenphase. Lange Erster gewesen, am Ende dann Platz 2 in der Hammer, Gruppe B, das Wort ist überstrapaziert, aber es war wirklich eine Hammergruppe mit Real Madrid, Inter Mailand und Schachtar Donetsk. Und verkörpert dieser große Erfolg von den bangen Minuten in Madrid vor einem Tablet-PC hängend und bibbernd, dass in Mailand kein Tor mehr fällt.
Ja, also wir haben das ja auch im Fernsehen verfolgt. Wir sind ja nicht nach Madrid gefahren aufgrund der Corona-Situation, haben die Geschichte uns angeschaut und ich sag mal, das ist ja schon was, dieses Spiel in Madrid war einfach extrem ernüchternd, weil Borussia einfach gar nicht in der Lage war, diesem Real etwas entgegenzusetzen. Und dann gehen die Spieler vom Platz, denken natürlich, irgendeiner wird wohl ein Tor geschossen haben in Mailand oder entweder Inter oder Donetsk. Und dann sieht man, es steht noch 0-0 und es ist eine extrem lange Nachspielzeit, 6, 7, 8 Minuten. Dann versammeln sich alle um dieses Tablet, um das Mobiltelefon, das Brel Embolo in der Hand hatte. Und ja, also ich glaube, das sind schon Minuten. Patrick Herrmann hat im Interview darüber gesprochen. Das war schon, ja, fast schon ein bisschen Folter, denn ja, abzuwarten, was die anderen machen. Und dann gibt es noch diesen extrem krasse Situation, wo Romelu Lukaku auf der eigenen, auf der Linie von Donetsk den Ball sozusagen klärt. Also das musst du ja erstmal inszenieren, oder?
Ja, das war eigentlich fast zu viel des Guten, zumal es ja völlig dem widersprach. Wir haben ja während der Gruppenphase dauernd über diese Borussia-DNA, die auch immer das schöne Scheitern beinhaltet, neben großen Erfolgen gesprochen. Das hat dem einfach total widersprochen. Also es ging eigentlich überhaupt nicht klar, wie sehr Borussia jetzt nicht auf die ganze Gruppenphase gesehen, aber in diesen Minuten ihr Glück strapaziert hat, wie sie wirklich tatenlos vor den Tablets standen. Es sind ja auch Bilder, die es ja vor vielen Jahren noch gar nicht hätte geben können. Es war ja so ein bisschen die Reinkarnation des Jahres, technisch gesehen 2020. Und diese ganze Konstellation in Mailand war ja auch Wahnsinn. Es ging ja nicht nur darum, dass Inter kein Tor schießen darf. Donetsk durfte auch kein Tor schießen. Und dann warf Inter alles nach vorne, der Torwart war vorne und das Tor leer. Und Donetsk hätte fast allein aufs Tor zulaufen können. Es ist nicht passiert. Dieses Spiel ist 0-0 ausgegangen, fast schon irrational. Aber das hat Borussia ins Achtelfinale der Champions League gebracht.
Genau, und der Jubel war groß. Da ist dann eigentlich es gibt zwei von ikonischen Fotos zu dieser ganzen Geschichte. Einmal natürlich dieses versammelte Borussia-Mannschaft um das Tablet. Man steht da Arm in Arm sozusagen. Und dann natürlich Patrick Herrmann. Also ich glaube, der hat immer noch das Kinn aufgeschrabbelt, weil er so den Mund so weit aufgerissen hat beim Jubeln, dass er irgendwie über den Fußboden geschrammt ist. Also von daher, Patrick Herrmann, sicherlich der Jubelmoment des Jahres, definitiv.
Ja, auch ein überstrapaziertes Wort, aber ein Gänsehautmoment und einfach rührende Bilder, muss man so sagen. Einfach auch nach diesem ganzen Jahr, natürlich sehr traurig, dass das nicht im Bernabeu, nicht vor Fans passierte, aber ja, die ganze Szenerie, wenn man das jetzt mal cineastisch oder literarisch sieht, wie auch immer, einfach ein tolles Drehbuch, das diese Bilder, die werden definitiv bleiben.
Das denke ich auch. Zumal ja gerade, du hast es gerade schon angesprochen, das Bernabeu, dieses Stadion-Feeling, was ja eigentlich dazugehört zu so einem Erlebnis. Wir erinnern uns an Tausende oder Hunderte von, Hunderte Gladbacher Europapokal oder überhaupt Fußballgeschichten, die man natürlich auch mit Stadien verbindet. Du warst in Mailand im leeren San Siro und Madrid hat noch nicht mal im Bernabeu gespielt gegen Gladbach. Und das Interessante ist ja, dass tatsächlich das letzte Spiel, bevor überhaupt diese ganze Corona-Geschichte richtig gegriffen hat. Das war ja am 7.3. in diesem Jahr gegen Borussia Dortmund, eine 1:2 Niederlage. Ich sag mal, wenn man überlegt, das war das letzte Spiel vor vollem Borussia-Park.
Ja, wie so oft im Leben, einer der Momente, in denen man sich vielleicht gewünscht hätte oder man sich oft danach gefragt hat, wenn ich das gewusst hätte. Ja, wir waren beide da. Ganz ehrlich, uns war das nicht klar. Die Zahlen stiegen schon. Am nächsten Tag ging es dann in die Richtung, dass Großveranstaltungen in Deutschland verboten oder abgesagt werden sollen. Und schon 5, 6 Tage später pausierte dann die Bundesliga komplett. Dazwischen noch das erste Geisterspiel gegen Köln. Das ist gleich auch noch ein Moment, über den wir reden werden. Ja, aber das war der letzte Hauch der Normalität bei Borussia Mönchengladbach. Das ganze Wochenende in der Bundesliga. Der letzte volle Borussia-Park und auch ein Spiel, das in oder aus einem anderen Grund wichtig war.
Es gab dann die eine Szene, in der Jan Sommer seinen Mannschaftskameraden, natürlich nicht mit Absicht, sondern sehr unglücklich, Dennis Zakaria umgehauen hat. Ich sag's jetzt mal so platt. Und das bedeutete, dass eigentlich dieses Fußballjahr für Dennis Zakaria weitgehend vorüber war, denn er 9 Monate danach gefehlt. Er hat einen Knorpelschaden erlitten, eine Knorpelverletzung, konnte dann wirklich diese 9 Monate nicht spielen und ist dann erst relativ vor kurzer Zeit zurückgekehrt. Und das ist natürlich ein Spieler, er war eigentlich der Spieler der Rosezeit, würde ich es fast sogar sagen, der Mann, der alles verkörpert hat, was diese neue Borussia, diese Marco-Rose-Borussia dann eben auch auszeichnen sollte. Powerfußball, ein Typ, der unglaublich viel Dampf macht, einer, der unnachgiebig ist, der erfolgsorientiert ist. Und all das hat ja Dennis Zakaria verkörpert, war eigentlich der beste Gladbacher Spieler, war auch ist auch der wertvollste Spieler. Und ja, da muss man dann ganz einfach sagen, der hat richtig gefehlt.
War wirklich zu dieser Zeit auf dem Weg in die Weltklasse. Ich denke, das kann man so sagen. Hatte ja auch dieses Niveau dann jetzt schon über Monate nachgewiesen, hat es vor allen Dingen auf mehreren Positionen nachgewiesen. Nicht nur als Solo-Sechser oder vielleicht auch mal auf der Doppel-Sechs, sondern das war auch die Position, die er gegen Dortmund spielte, im Zentrum der Dreierkette. Ich würde sagen, für jemanden, der eine Position das nachweislich nicht liebt, waren das bärenstarke Auftritte. Für mich, wir haben in diesen Podcast-Folgen oft drüber gesprochen, diese erste Halbzeit in Leipzig, als er auch im Zentrum der Dreierkette gespielt hat, 1. Februar war das. Da saßen wir beide nebeneinander in der Leipziger Arena. Ja, Wahnsinn, was er da einfach auf den Platz gebracht hat. Und ja, man darf sich jetzt schon fragen, wo er wäre, wo vielleicht Borussia noch wäre, wenn er nicht monatelang gefehlt hätte. Aber er ist zurück und deswegen darf man jetzt auch hoffnungsvoll sein, dass er zu dieser alten Stärke zurückfindet. Denn das muss man sagen, dieses Niveau hat er natürlich noch nicht wieder, kann er aber nach der langen Zeit auch nicht.
Ja, definitiv. Man sagt ja so ganz allgemein und ganz über den Daumen gepeilt, dass man eigentlich genauso lange braucht, wie man verletzt gefehlt hat, bis man wieder sein Top-Niveau erreicht. Es wäre dann eine sehr lange Zeit, weil es eben 9 Monate waren, die er gefehlt hat. Aber klar, Dennis Zakaria gehört halt auch zu den Spielern, wenn sie ganz einfach auf dem Mannschaftsbogen stehen, wenn sie als Option auf der Bank sitzen oder wenn sie dann eben auch nur für eine Dreiviertelstunde Power haben. Das sind einfach die Spieler, vor dem auch ein Gegner Respekt hat. Das ist das, was solche Spieler auszeichnet. Die stehen auf dem Platz und du weißt, boah, na, der ist dabei, das ist schon mal, irgendwas ist das schon mal für mich. Und deswegen definitiv wichtig, dass er wieder dabei ist und definitiv auch einer, der für den Rest der Saison, es sind ja noch 21 Bundesligaspieler plus mindestens 2 in der Champions League, da wird er eine wichtige Rolle spielen.
Bei der Überleitung zum nächsten Punkt darfst du jetzt aussuchen, willst du Corona oder Zakaria als Anker für die Überleitung nehmen?
Ja, ich meine, da sind wir einfach mal bei, dann sagen wir mal Corona. Das ist ja eigentlich das große Thema, was den gesamten Fußball, nein, die gesamte Welt, aber eben auch den Fußball, insbesondere dann eben auch die Bundesliga, beherrscht hat seit eben Mitte März. Und ja, es war ein historisches Spiel damals, kurz nachdem Dortmund im Borussia-Park war. Und wie es dann, ja, es ist ja dann doch immer irgendwie ein bisschen komisch, wie die Dinge dann zusammenkommen. Es war ein Derby.
Ja, ein Geisterderby, ein Geisterspiel, das es nie gegeben hätte, wenn nicht zuvor, Anfang Februar, dieses Spiel ausgefallen wäre. Durch Orkan Sabine vom Winde verweht. Ne? Das ist Wahnsinn. Orkan Sabine wäre wahrscheinlich in jedem Jahresrückblick drin, aber kein Mensch erinnert sich mehr an diesen Orkan, weil danach nun mal alles andere passiert. Also sorgte dafür, dass das Derby Anfang Februar ausfiel, verschoben wurde auf jenen 11.3. Und das war nun einmal der letzte Slot, den die Bundesliga, den der Fußball bekam, zwischen volle Stadien und totalem Shutdown. Das war dieser Mittwoch, war ein Mittwoch, ne? Ja, der 11. war ein Mittwoch. Und es war dann auch für Wochen das erste und einzige Geisterspiel in der Bundesliga mit dem ersten Geistertorschützen Breel Embolo, wenn wir schon bei historischen Momenten sind. Und das ist, wenn wir es in einem Moment festmachen, der uns in Erinnerung bleiben wird, diesen Bildern nach dem Abpfiff. Die Fans, die vor dem Stadion stehen und den Derby-Sieg mit der Mannschaft feiern. Rückblickend ein nicht so wohliger Moment, aber damals, weil man es noch nicht ganz so erfassen konnte, schon einer, der auch viele Emotionen ausgelöst hat.
Ja, also man muss ja sagen, es waren, war ja noch erlaubt, dass eine gewisse Anzahl von Leuten, 1000 waren es damals, glaube ich, zusammenkam. Jetzt kann man sich darüber unterhalten, ob es jetzt unter, über oder viel mehr als 1000 waren. Aber klar, das war einfach so der letzte Reflex auch der Fans, der aktiven Fanszene nochmal aufzutreten, weil seitdem ist sie ja im Prinzip komplett von der Bildfläche verschwunden. Allgemein im Fußball, weil einfach keine Fans im Stadion sind und eben auch gar keine Fanthemen mehr in irgendeiner Form groß aufkommen, außer natürlich, dass die Fans nicht da sind und dass sie sich, ja, sagen wir mal, mit dieser ganzen Situation entweder arrangieren oder eben nicht, aber wie auch immer. Das ist ja das Skurrile an dieser ganzen Corona-Geschichte, dass eigentlich der Fußball weitergeht, aber eben auf eine andere Art. Und dieses Geisterderby, das hat ja wirklich auch, da war Borussia Mönchengladbach ja tatsächlich wirklich der Club, der einfach die Bilder zum Thema geliefert hat mit diesem Spiel, zusammen mit dem 1. FC Köln. Also gerade die beiden großen Rivalen im Regionalen haben dann weltweit wirklich die Bilder geliefert für das, was eben dieses Thema Geisterspiele ausgemacht hat. Auf der einen Seite natürlich wenn man es jetzt mal rein aus PR-Gründen sehen würde, war Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln, war der Borussia-Park als solcher natürlich in aller Munde, aber auch ein ganz trauriger und tragischer Moment, weil es ganz einfach der Auftakt dieser ganzen Corona-Fußball-Geschichte war.
Ja, es gab einfach keine anderen Bilder als diese, um das Thema Geisterspiele zu bebildern. Ich glaube, wir haben sie beide im Kopf, alle Einstellungen. Man könnte einen Kalender rausbringen, nur mit 12 Bildern von diesem Spiel und man könnte sich an jedes einzelne erinnern. Aber das ist ja, damit steht stellvertretend dafür, dass das wirklich ein historischer Abend war. Ich habe auch noch ein Geräusch im Kopf, das ist das Klackern der Stollen, der Spielerschuhe, als sie da die Tribüne hochgehen, um eben raus mit den Fans zu feiern. Das ist irgendwie auch noch sehr markant, weil das würde man ja sonst auch nie hören.
Ja, man hat generell ja festgestellt in den letzten Monaten, dass der Fußball eigentlich total viele Geräusche produziert. Einmal natürlich viel gesprochen wird auf dem Platz, also etwas, was man sonst gar nicht in so großem Maße mitbekommt, was manche Trainer ja auch als sogar positiv bewertet haben. Für andere ist es dann eher schwierig, weil sie ganz einfach dann nicht mehr so reden können, wie sie wollen. Und andererseits hört man halt auch immer wieder, der Ball wird getreten, der Ball dies oder das. Lattenschüsse haben eine ganz andere Dimension bekommen. Also von daher, der Fußball hat einen neuen Klang bekommen.
So ist es. Jetzt, ich weiß gar nicht, habe ich vorher gesagt, wir nehmen 5 Momente, jetzt sind wir bei 6 gleich. Aber egal, es kommen noch 2 weitere, nämlich ein Pass und ein Tor, die nicht zusammengehören. Und ich würde sagen, in logischer Reihenfolge beginnen wir mit dem Pass des Jahres. Ist ja auch selten, dass man den so exponiert herausheben kann. Es ist die Vorlage von Florian Neuhaus auf Jonas Hofmann im San Siro Champions League Spiel bei Inter Mailand. Und Jonas Hofmann macht den Ball rein zum zwischenzeitlichen 2:1. Aber so wie die Bilder der Geisterspiele um die Welt gingen, ging tatsächlich auch dieses Zuspiel um die Welt. Das muss man sagen. Ein Wahnsinnspass. Und es ist, würdest du sagen, es ist irgendwie der schönste, den du je gesehen hast bei Borussia in deiner Zeit als Berichterstatter?
Ach, es ist schwierig. Also demnächst wird es ja ein Spiel in Bielefeld geben. Es gab da auch schon mal einen wirklich klasse Pass von Stefan Stassin auf Peter van Hout, der dann auch ein ganz wichtiges Gladbach-Tor geschossen hat. Also ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit den ganz, ganz großen Zahlen, aber der Pass war auf jeden Fall überragend gespielt. Du wirst wahrscheinlich gleich noch die Packing-Werte parat haben.
Ja, man, von Reinhardt anrufen, aber ich weiß nicht, ob es 7 Verteidiger waren, aber unterm Strich stand alle.
Genau. Ja, also ganz Mailand ausgespielt mit diesem einen Pass aus dem Nichts heraus, also wirklich aus dem tiefen Mittelfeld vorbei an Alassane Player, der die fast die ganze Szene noch kaputt gemacht hätte, wenn er den Ball berührt hätte. Und da muss man ja auch sagen, dass dieser Pass eigentlich, wenn man ihn wirklich mal ganz runterbricht und die gesamten Spiele in der Champions League sich anschaut, war das der Pass ins Achtelfinale. Denn Gladbach hat da die 2:1 in Mailand, was ja dann noch ein 2:2 wurde, aber das war letzten Endes, war das der zweite Platz in der Gruppe, weil da die entscheidenden Punkte gegen Inter geholt wurden. Die 2, die Inter eben am Ende gefehlt haben, da noch weiterzukommen. Und da muss man einfach sagen, Florian Neuhaus hat mit diesem Pass Borussia ins Achtelfinale gespielt. Und klar, Jonas Hofmann macht das Tor. Auch da Hut ab. Er ist ja mega cool geblieben vor dem Tor in der Situation. Und einfach, ja, es kam so unvorbereitet eigentlich. Es war ja eigentlich so eine Szene, die so, ja, weiß ich nicht. Und plötzlich mit diesem einen Pass, das ist ja das, was man wahrscheinlich ins Lehrbuch packen kann, zu sagen, du kannst mit einem Pass alles entscheiden.
Und mit dem Spann, ne, hat er den ja, also er hat den ja, es war ja, also ist eher nicht so, dass man so direkt den Ball da, es war ja, weiß ich nicht, ein Pass wie ein Schuss, ne, aber irgendwie so, wie so eine Harpune flog der Ball dann da durch die, ja, an den Beinen, an den Mailänder Beinen, an den Borussia Beinen, ganz wichtig, wie gesagt, das an Alassane Players Bein vorbei zu Jonas Hofmann und ganz Mailand war lahmgelegt, also so ein Shutdown-Pass von Florian Neuhaus, ja, habe ich in der Form irgendwie, ja, kann ich mich nicht dran erinnern, sowas mal gesehen zu haben. Natürlich wunderbare Pässe von Juan Arango, wie auch immer, oder Kombination, aber dass ein Pass da wirklich so ein Pfeil durch die Abwehr geht und dann alles blank ist und der Spieler allein vorm Tor steht, sieht man selten und wird deswegen passen in unserer Reihe in Erinnerung bleiben.
Genau, und ich glaube auch, wie gesagt, weil es einfach sportlich extrem wichtig gewesen ist, weil das eben rückblickend einer der entscheidenden Momente war für den Einzug ins Achtelfinale. Und ich glaube, wenn man das so zusammenbringt, dann wird der Pass auch wirklich wertvoll eingeordnet. Und ich bin mal gespannt, die Borussen haben ja ihr Vereinsmuseum, da irgendein kluger Kopf sich ein paar Gedanken drüber macht, wie man diesen Pass in irgendeiner Form auf besondere Art und Weise würdigen kann, ob man dazu ein Kunstwerk erstellen lässt oder irgendeine Videoinstallation oder sowas. Also es wäre auf jeden Fall, ich meine, gerade wenn man über Borussia Mönchengladbach redet, die Pässe aus der Tiefe des Raumes, ich glaube, das, was wir eigentlich beide nicht so live gesehen haben, wahrscheinlich hat Günter Netzer fast täglich solche Pässe gespielt. Weil das Ding und da sollte man dann, deswegen sage ich vorsichtig mit den ganz, ganz großen Zahlen, das war ja die Spezialität von Günter Netzer, einfach mit einem Pass alles lahmzulegen. Darauf war das Gladbacher Spiel ausgelegt, mit den schnellen Flügelspielern, wie es jetzt ja Jonas Hofmann auch einer war, immer wieder in die freien Räume rein und dann ab dafür aufs Tor. Also typische Gladbacher Szene, würde ich sogar sagen. Und ja, sowas macht natürlich Spaß.
Ich würde sagen, mit Stefan Stassin hast du ja auch einen würdigen Konkurrenten.
Ja, das habe ich zumindest live gesehen auf der Bielefeld. Ja. Damals wurde schon spekuliert, dass Hans Meyer möglicherweise fertig hätte. Es war auch ein Spiel, was am Ende dazu geführt hat, dass Gladbach in Richtung Aufstieg geguckt hat. Ja, einfach Dinge, die entscheidende Wirkungen haben im Nachhinein, haben dann natürlich auch eine gewisse Qualität. Und dieser Stassin war einer der, ja, der konnte einfach richtig gute Pässe spielen, guter Fußballer. Und naja, man war zumindest auch da dabei. Andere Zeiten, andere Dimensionen. Aber Florian Neuhaus ist ja ohnehin, wenn wir jetzt gleich noch auf unsere Top-5-Spieler kommen, auf jeden Fall einer, der auch gleich nochmal zur Erwähnung kommen wird.
So viel können wir verraten. Und jetzt schließen wir diesen Block ab mit dem schönsten Tor des Jahres. Und jetzt haben wir auch gerade über die Wichtigkeit dieses Passes von Florian Neuhaus gesprochen. Fast ein bisschen bereitet mir fast unwohl sein, dass dieses Tor, über das wir jetzt sprechen, ja sportlich überhaupt keinen Wert hatte. Das muss man ja so sagen. Es fiel in der Nachspielzeit, es war das 3:4. Und es wäre natürlich klar, am Saisonende könnte es vielleicht dann die Tordifferenz wichtig sein. Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber Stand jetzt ist es sportlich ohne Wert. Aber es war ein Tor, wie man es von Borussia Mönchengladbach auch noch nicht gesehen hatte. Ich glaube, da können wir uns sogar festlegen, oder? Ein Scorpion-Kick von Valentino Lazaro in Leverkusen. Das hat man von anderen Spielern mal gesehen. In Borussias Geschichte sucht das aber seinesgleichen.
Ja, also der berühmteste Scorpion-Kick der Geschichte, an den ich mich erinnern kann, war eigentlich der von Torwart im Kolumbianischen, der das auf der Torlinie im Wembley-Stadion gemacht hat und als Rettungstat. Aber dass jemand so ein Tor schießt, da muss man schon mal sagen, Chapeau, Valentino Lazaro. Er hat ja auch selber darüber gesprochen. Er hatte ja quasi einen Konkurrenten aus dem eigenen Stall, Brel Embolo, mit dessen Fallrückzieher gegen Donetsk. Aber da hat Lazaro gesagt, ja, solche Tore, wie ich es geschossen habe, gibt's halt viel seltener als Fallrückzieher. Und ich glaube, das stimmt. Da muss ja wirklich alles passen. Und ja, die Tragik des Tores ist tatsächlich, es hatte überhaupt gar keinen Wert.
Ja. Aber es hat ihm die Plakette eingebracht für das Tor des Monats November bei der Sportschau. Ein deutlicher Sieg mit 61% der Stimmen und damit einer der Kandidaten fürs Tor des Jahres. Nicht als einziger Brusse, denn auch das ist lange, lange, lange her und bei einigen fast schon in Vergessenheit geraten. Florian Neuhaus hat auch ein Tor des Monats geschossen, das Tor des Monats Januar.
Genau, gegen Mainz und was er da gemacht hat, ist auch aller Ehren wert. Er hat sich nämlich selber kopiert. Ein Tor aus 40 Metern hat er schon mal vorher geschossen für 60 München. Und wenn man zweimal sowas macht, dann kann es ja kein Zufall sein. Gegen Mainz und Neuhaus oder Lazaro?
Ja, ich glaube schon Lazaro am Ende, oder?
Ja, also es ist ja beides hohe Fußballkunst, das muss man sagen. Das eine ist natürlich Akrobatik pur. Das andere ist einfach auch Technik, Timing, Auge vor allem auch. Wir haben eben über den Pass von Florian Neuhaus gesprochen. Auch aus 40 Metern muss man erstmal genau diesen Winkel zum Tor haben und auch nutzen. Also das zeigt einfach, dass Borussia Mönchengladbach, glaube ich, Leute hat, die in irgendeiner Form einfach gute Fußballspieler sind und die auch Spaß dran haben, gute Sachen auf dem Platz zu machen. Das sollte man einfach damit nochmal belegt sehen.
Und wir beide sind ja so veranlagt, dass wir, glaube ich, uns bei so einer Wahl sowieso immer für andere Treffer entscheiden würden. Wahrscheinlich so für das herausgespielte 1-0 in Kiew gegen Donetsk oder vielleicht auch einfach wirklich für dieses Hofmann-Tor nach dem Neuhaus-Pass, gar nicht für diese spektakulären Akrobatik-Dinger. Wir haben die Folge gehabt, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, als es um die 5 schönsten Borussia-Tore für uns ging und dann da bei mir und bei dir, ja, sicherlich auch weit vorne. Mike Hanke, dieses Tor gegen Schalke nach einer Wahnsinnskombination, wo dann jetzt der Abschluss nicht alles ist. Aber ja, dieses Jahr kommt man dann letztendlich, glaube ich, an Valentino Lazaro und seinem Scorpion-Kick nicht vorbei.
So ist es. Und Lazaro hat allerdings jetzt ein Problem, weil wir werden jetzt zum nächsten Block kommen. Und da geht es um die Top 5, unsere Top 5 Spieler in diesem Jahr, im Kalenderjahr. Und da können wir jetzt schon mal spoilern und sagen, Lazaro ist nicht dabei.
Nein, das wird er uns nachsehen. Er war ja auch nicht das komplette Jahr dabei. Wir können sagen, dass alle 5 das komplette Jahr dabei waren. Ist aber auch nicht so schwierig, weil es nicht viele Zugänge gegeben hat im Sommer. 2 nämlich nur, Hannes Wolf neben Valentino Lazaro auch. Hannes Wolf ist nicht dabei. Das wird er uns auch nachsehen. Ja, ich würde sagen, mitten rein, oder? Mit unserer Nummer 5.
Genau, das ist Matthias Ginter, Borussias Abwehrchef, ja, der Marathon-Mann, der immer spielt und einer, der, wie ich finde, in dieser Saison und gerade auch in der Zeit des Lockdown zum einen, dann aber auch nach dem Restart einfach als Typ unglaublich gewachsen ist, der Verantwortung auf dem Platz übernommen hat, aber auch jenseits des Platzes und auch in der Nationalmannschaft einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat und Borussias einziger Nationalspieler. Jetzt sind zuletzt noch Jonas Hofmann und Florian Neuhaus hinzugekommen. Aber für mich ist Matthias Ginter inzwischen wirklich eine feste Größe in der Gladbacher Mannschaft. Er, wie gesagt, spielt bei Hecking immer, bei Dieter Hecking, spielt jetzt auch bei Marco Rose immer und ist einfach ein sehr zuverlässiger Spieler, der einfach in der Mannschaft auch eine wichtige Funktion übernimmt. Und deswegen, er gehört für mich definitiv zu den Top 5 Borussen dieses Jahres.
Ja, und hat es in einem Jahr, in dem es nicht viele Länderspiele gab, in dem es monatelang gar keine Länderspiele gab, geschafft, da seine Position zu stärken. Auch er hat dieses Debakel gegen Spanien, das 0-6, erlebt. Das wissen wir, dass ihn das sehr gewurmt hat und er da sicherlich dran zu knabbern hatte. Aber wenn wir jetzt aufs nächste Jahr dann blicken und die EM 2021, dann ist er einfach eine feste Größe in der Nationalmannschaft, ist gesetzt. Und das hat es ja lang nicht gegeben, dass Borussen da jetzt wirklich auch als Stammspieler in der Nationalmannschaft gefragt sind. Er hat den Posten als dritter Kapitän bei Borussia verloren, ja, ganz demokratisch an Breel Embolo. Aber, auch das haben wir oft thematisiert, ist, glaube ich, keiner, der diese Rolle unbedingt braucht, um sie zu verkörpern, weil er das eigentlich sowieso tut. Ich finde, hat er sich auch weiterentwickelt über die Jahre, wenn es darum geht, den Finger mal verbal in die Wunde zu legen, dass er da wirklich auch noch mehr auf den Punkt ist, das noch zu richtigeren Zeitpunkten bringt. Und ja, damit würde ich sagen, ein verdienter 5. Platz in unserer Jahresrangliste.
Definitiv. Und Platz 4, um gleich mal weiterzugehen im Ranking, wieder ein Abwehrspieler, ein bisschen weiter links aufgestellt und auch Nationalspieler, wie Ginter auch schon einen großen Titel gewonnen, nämlich den Afrika-Cup. Es ist Rami Benzebaini, der in den vergangenen Wochen wegen seiner Corona-Erkrankung gefehlt hat. Er hatte sich infiziert mit dem Virus und war dann in Quarantäne und ist jetzt gerade dabei, körperlich wieder auf den Damm zu kommen. Aber dieser Rami Benzebaini ist einfach, ich muss es einfach mal so sagen, ein richtig klasse Spieler. Ein Typ, der dahin auch geht, wo es weh tut, aber der einfach nicht nur ein Kämpfer ist, sondern auch ein richtig guter Fußballer.
Ein feiner Drecksack, könnte man salopp sagen. Ja, aber in dem Fall ist wirklich bei ihm auch eine Auszeichnung. Als er kam und als er seine ersten Spiele gezeigt hat, dachte man so, ob er da nicht mal über die Stränge schlagen wird. Nee, ich finde, genau das hat er auch geschafft. Erinnere mich an das Derby gegen Köln im Oktober, als er da Reizpunkte gesetzt hat in einer kleinen Rudelbildung. Ich meine, über Jahre beweinen Borussia-Fans, dass man in Spielen wie gegen Sevilla dann irgendwie auch untergeht in gewisser Weise, weil man ja diese Drecksackigkeit nicht so mitgeht. Und ich finde, er verkörpert das einfach in einem gesunden Maße, wie es der Fußball auch vertragen kann. Und finde es, dass man einfach auch sieht, wie wichtig er für die Mannschaft ist, wenn er fehlt. Das hat man in den vergangenen Wochen gesehen. Gar nicht, weil Oscar Wendt das jetzt so schlecht gemacht hätte. Aber man weiß bei Wendt seit Jahren, was man bekommt und was man nicht bekommt. Das hat ihm ganz verdient im Sommer noch einen Jahresvertrag eingebracht, ein wirklich wertvoller Backup für Rami Benzebaini. Aber der verkörpert einfach in jeder Hinsicht von seiner Technik her, von seinem Temperament her, von seinen fußballerischen Fähigkeiten ein Niveau, das ihn vielleicht irgendwann zu höheren beruft. Aber dazu muss er vielleicht auch etwas konstanter noch gesund bleiben, weil er dann doch mal, ich erinnere mich an den Anfang des Jahres, da hat er verletzt gefehlt. Klar, Corona ist jetzt ein anderes Thema, aber er hat doch immer mal wieder gefehlt und ein konstant spielender Rami Benzebaini, der wäre sehr wertvoll für Borussia.
Definitiv. Also ein wichtiger Spieler, der einfach noch ein bisschen stabiler werden muss. Ich glaube, damit wird man ihm gerecht. Und damit ist man aber auch beim nächsten Spieler interessanterweise, bei unserer Nummer 3. Denn auch der hat immer wieder mal mit Verletzungen zu kämpfen und tut sich danach immer so ein bisschen schwer, wieder reinzukommen. Er hat wahrscheinlich dann gleich Anfang Januar die Gelegenheit zu zeigen, dass es jetzt anders ist, dass er ganz schnell wieder zurückkommt nach seiner Verletzung, nämlich Jonas Hofmann. Ist schon lange in Gladbach, aber hat eigentlich so in den letzten 2-3 Spielzeiten erst so seinen Weg gefunden, angefangen als Achter bei Dieter Hecking und dann natürlich nochmal einen Riesensprung gemacht bei Marco Rose und ist jetzt Nationalspieler geworden. Und ja, darum ist er für mich auch einer der großen Gewinner eigentlich des Jahres gewesen, bis zu seiner Verletzung ausgerechnet im Länderspiel.
Ich würde sagen, auch ein Kandidat für Platz 1 lange Zeit. Jetzt haben ihn die vergangenen Wochen etwas zurückgeworfen, als er da wegen des Muskelbündelrisses ausgefallen ist, wobei man ihm das ja fast auch zugute halten kann oder er einer der Gewinner auch dieser Wochen ist, weil man gesehen hat, Borussia ohne Jonas Hofmann, das funktioniert nicht mehr, also ohne weiteres.
Genau, also er ist einfach ein technisch, taktisch ausgezeichneter Spieler, der auch gerade diese Pressing-Aufgaben wunderbar erledigt. Das, wie gesagt, bei Dieter Hecking schon als Achter, damals im Verbund mit Florian Neuhaus. Man erinnert sich an die erste den ersten Teil der Saison 18-19, als Gladbach da wirklich ganz groß aufgespielt hat. Und da war eben Jonas Hofmann auch schon einer, der da ein Vorreiter der ganzen Geschichte war. Und was er jetzt in dieser Saison noch dazu genommen hat, ist ganz einfach den Torabschluss. Wir haben eben schon über Mailand gesprochen. Da hat er total abgezockt, den Ball reingeschossen. Und er ist einfach ein absolut kompletter Spieler geworden. Und das macht ihn dann für Gladbach so wertvoll, weil er eben auch einer ist, der richtig gut Fußball spielen kann. Und das war ja so, das hatten wir auch immer wieder zu Anfang der Zeit von Marco Rose gesagt, da fehlte er auch. Und da fehlte dann so dem Spiel, da fehlten er und auch Lars Stindl, da fehlte dem Gladbacher Spiel so dieses Gladbacherische. So ein bisschen von diesem Tiki-Taka, was man dann eben spielt von den Leuten, die richtigen Räume bespielen können, die mit ihren Pässen das Spiel aufmachen können und so weiter und so fort. Jonas Hofmann ist ein Spieler und er ist unter Marco Rose wirklich zum absoluten Topmann gereift. Und ja, wenn er so weitermacht und möglicherweise auch nochmal seinen noch recht lange laufenden Vertrag verlängert, dann kann er wirklich über Jahre hier eine feste Größe in Gladbach sein.
Ich wollte es gerade sagen, auch er gehört zu dieser Riege der Spieler, bei dem man sagen muss, das passt, wie Stefan Schippers gerne sagt, wie Pott auf Deckel. Also natürlich könnte es da noch Interessenten geben und er könnte noch mal überlegen, ob er was anderes machen will. Die Zeit ist noch da in seiner Karriere, wird dann nächstes Jahr 29. Aber ich würde sagen, ja, vom Niveau her, jetzt ja, in etwa auf dem Zenit seines Schaffens, passt das einfach super. Er hat sich noch mal gesteigert, ist ja auch stark, wenn einfach man Spielern dabei zusehen kann, wie sie Widerstände überwinden, wie sie sich weiterentwickeln, wie sie unter verschiedenen Trainern dann immer besser funktionieren. Und ja, deswegen Bronze für ihn in unserer 5er-Jahreswertung und gehen wir doch über zu Platz 2.
Genau, wir haben über ihn schon an mehreren Stellen gesprochen. Ich habe gerade über die Doppel-8 Hofmann und Florian Neuhaus gesprochen. Wir haben über sein Tor des Monats gesprochen. Wir haben über seinen unglaublichen Pass in Mailand gesprochen. Und Florian Neuhaus, absolut einer derer, die in diesem Jahr einen unglaublich großen Schritt gemacht haben. Und zwar durch eine positionelle Veränderung. Er war immer ein bisschen offensiver eingepreist, zunächst bei Marco Rose, auch bei Dieter Hecking, wie gesagt, als Achter. Und jetzt ist er Sechser seit Jahresbeginn. Und das hat ihm einfach nochmal richtig in die Karten gespielt, weil er einfach aus der Tiefe des Raumes, das ist ja ein geflügeltes Wort in Gladbach, aber das macht Neuhaus eben auch richtig gut, von da aus das Spiel lenken und leiten kann. Und da macht es einfach Spaß, dem Kerl dazu zu sehen, weil er einfach auch eine gewisse Spielhärte dazu genommen hat. Also er war immer schon ein feiner Kicker, aber jetzt fällt er auch nicht gleich beim ersten Windstoß um.
Ja, ist deutlich unangenehmer geworden. Und hat eine enorme Pressing-Resistenz entwickelt. Also eigentlich wären es Momente, bei denen das Publikum, wenn es denn da wäre, Schnappatmung bekommen könnte am eigenen Strafraum, wenn er da wirklich unter Druck versucht, sich zu befreien. Aber es gelingt eigentlich fast ausnahmslos. Er hat da ein bisschen schlechte Erfahrungen in der Nationalmannschaft gemacht, in so einer Situation. Ja, er hätte auch faul pfeifen können, aber er hätte sich auch ersparen können, dass er da den Ball verliert und das Gegentor fällt. Aber ansonsten sind das so diese Florian Neuhaus-Momente, wenn er versucht aufzudrehen, so 20, 30 Meter vor dem eigenen Tor und zack, liegt das ganze Spielfeld vor ihm und entweder geht er oder spielt einen schlauen Pass oder ja, das schaut man sich auch einfach gerne an, weil er ein feiner, edler Spieler ist. Tolle Technik, sieht immer sehr elegant aus. Bisschen Kontrast zu den Typen, die sonst jetzt auch Borussia verkörpern. Aber ja, du hast es angesprochen, eine sehr, sehr wichtige Komponente. Und er hat einen sehr langfristigen Vertrag bis 2024, was bedeutet, wenn da jemand irgendwas machen will, dann wird es sehr, sehr teuer. Und zwar nicht nur im nächsten Sommer, sondern auch noch im übernächsten und danach.
Genau, und ich glaube auch, dass Florian Neuhaus ein Spieler ist, der weiß, dass er in Mönchengladbach mindestens noch ein, vielleicht sogar 2 Jahre spielen sollte. Denn es gibt auch Spiele, in denen klar geworden ist, dass er noch ein bisschen Nachholbedarf hat in manchen Dingen, auch was vielleicht die Konstanz angeht seiner Leistung. Es gab auch Spiele, wo er wirklich relativ untergetaucht ist. Also meine Prognose ist, dass Florian Neuhaus im Sommer 2021 sicherlich nicht Borussia Mönchengladbach verlassen wird. Von daher dann für die folgende Saison auch einer der Stützen dieser Mannschaft sein wird zusammen mit den bisher schon genannten und der jetzt noch kommt, ist die Nummer 1, Und im Prinzip, wenn ich mir unsere Liste so angucke, die letzten drei gehören schon eher zu den typischen Gladbach-Spielern, nämlich richtig gute Kicker und der, der das absolut verkörpert, der auch dadurch, dass er zwischenzeitlich gefehlt hat und dann durch seine Rückkehr erst dafür gesorgt hat, dass der Rose-Fußball so richtig mit dem Gladbach-Fußball eins geworden ist, das ist Lars Stindl. Und was der Typ in diesem Jahr wirklich auf die Platte gebracht hat, da muss man sagen, der hat sich das verdient, dass wir sagen, er ist unsere Nummer 1 im Jahr 2020.
Weil er wirklich auch, anders als viele, die ja schon Top 5 Momente hatten, das aber nicht das ganze Jahr gezeigt haben, ist es bei Lars Stindl so, dass er wirklich von Beginn des Jahres an geknipst hat, das verkörpert hat, was du gerade angesprochen hast, nämlich ein Scharnier zwischen dem Tiki-Taka-Gladbach und dem Rose-Gladbach und das einfach auf wahnsinnig gute Art und Weise verkörpert und das mit inzwischen 32 Jahren, die man ihm auch einfach nicht anmerkt. Auch das ein wichtiger Faktor, das ganze Jahr über nicht einmal verletzt ausgefallen.
Genau, und das war ja in den Jahren vorher das Problem für ihn, aber natürlich auch für seinen Trainer Dieter Hecking, der zweimal in der Schlussphase der Saison auf Lars Stindl verzichten musste. Und ich bin mir wirklich sicher, wenn Lars Stindl da gewesen wäre, hätte es schon in der Saison, bevor Marco Rose gekommen ist, Platz 4 für Gladbach gegeben. Weil am Ende war es ja auch Lars Stindl, der in der vergangenen Saison in der Schlussphase nach dem Restart wichtige Tore geschossen hat, in Paderborn zum Beispiel das Spiel klar gemacht hat mit seinem Doppelpack. Und der dafür gesorgt hat, dass Borussia Mönchengladbach in die Champions League eingezogen ist. Und der dann in dieser Champions League ja auch wiederum wichtige Dinge getan hat. Das heißt also, Lars Stindl an jeder Stelle, wenn man jetzt sich die letzten Saisons oder anderthalb Jahre anguckt und sagt, das sind wirklich neuralgische Momente, da war Lars Stindl immer beteiligt. Und dann ist ja auch noch der erste Champions-League-Tor der Gladbacher Geschichte, Doppelpack beim ersten Champions-League-Heimsieg, beim ersten Champions-League-Auswärtssieg gewonnen. Dann erinnert sich natürlich jeder an sein Dreierpack bei AC Florenz, du warst live vor Ort und jetzt auch zuletzt diese drei Tore, die er in Frankfurt geschossen hat. Dann stell sich das vor, man hat diese nicht geschlossene Rose-Diskussion, Gladbach hat dann da ein Spiel, wo es 60 Minuten wirklich überrannt wird von Frankfurt und er macht dann in den letzten zwei Minuten noch den Ausgleich. Damit hat er wirklich der Mannschaft, dem Verein, einen riesen Gefallen getan.
Ja, und ist sich ein bisschen untreu geworden. Eigentlich war er ja Mr. Auswärts-Doppelpack, dann sein erster Dreierpack in der Bundesliga. Und insgesamt, weil er dann auch noch gegen Hoffenheim getroffen hat, 16 Bundesliga-Tore in diesem Jahr. Da hält auch keiner mit bei Borussia. Jetzt ist er schon, was die historische Torschützenliste der Fohlen angeht, echt in doch beeindruckenden Sphären unterwegs. Ich würde sagen, das nächste Ziel, das er für sich formulieren kann, ist Raphael einzuholen als besten Torschützen dieses Jahrhunderts. Und dann kommen kurz danach auch schon die Top 10 der besten Borussia-Torschützen. Und ja, die Grundlage hat er geschaffen mit seiner Verlängerung bis 2023. In dem Jahr wird er 35 Jahre alt. Und ja, wir können ihm natürlich nur allerbeste Gesundheit wünschen, denn das ist die Grundlage für alles, nicht nur Unterschriften unter Verträgen. 2020 war er gesund und dann hat man auch gesehen, welchen Wert Lars Stindl, jetzt haben wir nur über das Sportliche gesprochen, aber ja auch charakterlich als Führungsspieler für diesen Club hat.
Definitiv. Auch da über Lars Stindl habe ich mit Winnie Schäfer gesprochen. Der sagt, also das ist halt der Typ, der Gladbach richtig voranbringt, der die Mannschaft führt und das auf dem Feld auch ganz klar macht. Was Lars Stindl ja auch hat, das darf man nicht vergessen. Er kann auf dem Feld auch so ein kleiner böser Bub sein. Der kann ja auch mal zulangen. Der kann ja auch mal dem Gegenspieler richtig wehtun. Das denkt man so gar nicht, wenn man ihn da so sieht, weil er ja eigentlich ein Edelkicker ist. Seine Innenseite ist ja auf gewisse Weise schon legendär. Oskar Wendt sagt, die beste Innenseite, die ich kenne. Und trotzdem, also Lars Stindl kann auch, glaube ich, ein bisschen zickig und zäckig auf dem Platz sein. Und genau das ist es ja auch, was ihn in den Rose-Fußball so gut reinpassen lässt. Er ist auch unnachgiebig, er kann einfach in allen Situationen reagieren und darum Top-Mannschaftskapitän, Top-Einkauf damals 2015, als er von Hannover 96 kam.
Für 3 Millionen Euro.
Ja, damals, wie gesagt, eine wunderbare Investition von Max Eberl und da schließt sich dann ja auch der Kreis. Wir haben angefangen mit den Vertragsverlängerungen und am Ende enden wir auch damit, dass eben mit einem ganz, ganz wichtigen Spieler, mit dem für uns besten Spieler des gesamten Jahres 2020, Lars Stindl, einfach dieser Podcast dann auch zu Ende geht. Borussia steht in der Bundesliga ordentlich da. Borussia steht im Achtelfinale. Man darf sich auf Manchester City freuen. Und ja, auch da wieder Lars Stindl hat damals gegen Manchester City das erste Champions-League-Tor der Borussen erzielt.
Ja, man darf gespannt sein, ob sich da weitere Kreise schließen. Jetzt sind wir mit einer guten Stunde aufgenommen. Und jetzt wäre eigentlich die Zeit, dann auch mal vorauszublicken, was erwartet man 2021. Aber ohne jetzt irgendwie melodramatisch zu werden, so richtig, fühlt man sich ja kaum in der Lage zu sagen, was einen da 2021 erwartet. Corona wird uns weiter begleiten. Es lässt sich nicht verhindern. Keiner weiß, wie wir über das letzte Spiel oder nach dem letzten Spiel 2021 sprechen. Es gibt ein paar Gewissheiten. Eine hast du erwähnt, dass es Champions-League-Spiele im Achtelfinale gegen Manchester City gibt. Es gibt auch noch 21 Bundesliga-Spiele. Es geht im Januar ja direkt super spannend los. Und das sind wahrscheinlich auch die beiden wichtigsten Worte für 2021, nämlich, dass es auch da wieder super spannend wird. Und wir, wie immer, quasi wöchentlich, in der nächsten dann ausnahmsweise wegen der Weihnachtstage mal nicht, darüber sprechen würden in diesem Podcast.
Genau, also bleibt uns gewogen und guckt auf den üblichen Kanälen nach und scheut euch auch nicht, vielleicht mal einen RP+-Artikel zu lesen, der es einfach möglich macht, dass wir diesen Podcast auch immer kostenfrei anbieten können. Also von daher ändert sich das nicht im neuen Jahr. Der Podcast der Rheinischen Post, der Fohlenfutter-Podcast zu Borussia Mönchengladbach, wird weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt. Und wir freuen uns, über Fußball miteinander zu reden, auch über Borussia Mönchengladbach. Meistens ist es ja auch dasselbe sogar. Und worauf freuen wir uns noch?
Ach, eigentlich auf alles. Also ich könnte nicht sagen, worauf ich mich nicht freue. Ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Aufnahmen mit dir, denn es ist ja auch etwas Schönes 2020, dass wir nicht nur diesen Podcast, sondern auch als Kollegen wieder zueinander gefunden haben und diesen Podcast jetzt wieder wöchentlich gemeinsam aufnehmen. Ich würde sagen, ja, lass die Leser können sich noch was wünschen. Sie können uns ja, wie wir es schon oft erwähnt haben, eine Mail schreiben an fohlenfutter@rheinische-post.de. Was sollen wir vielleicht mal verändern? Was sind Themen, über die wir gerne sprechen sollen? Vielleicht schon im Januar irgendwelche Sonderserien, Top 5 Kategorien, die wir mal besprechen sollten. Und wenn ihr uns sagen wollt, dass wir einfach so weitermachen sollen, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Und in dem Sinne würde ich sagen, bevor wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, aus- und abdriften, wünschen wir schöne Weihnachtstage. Vielleicht hört ihr das auch erst nach den Weihnachtstagen. Es lohnt sich ja auch noch. Wünschen einen guten Rutsch und freuen uns, wenn ihr uns nächstes Jahr wieder zuhört.
Genau, wir sagen frohe Weihnachten und hear you next year.
Ja, und bleibt gesund. Bis dahin.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de